Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Beziehungsstatus kompliziert, live aus dem Wohnzimmer von deiner Mutter.
Meiner Oma, oh, das lasse ich mal nicht hören. Oh, oh.
Die Oma unserer Hunde.
Ja, das stimmt. Die vermissen die schon und Mama vermisst die auch schon.
Ja, ist ja nicht mehr lang.
Ja, jetzt in ein paar Tagen kommt meine Mutter endlich wieder. Ich glaube, sie will es nicht zugeben, aber ich glaube, ihr reicht es auch. Meine Mutter ist ein kleiner Heimscheißer.
Können Sie dann fragen am Montag?
Ja.
Wie war deine Woche?
Aufregend, weil wir haben heute was richtig Cooles gemacht.
Mhm.
Wir haben heute und was? Den Mietvertrag für unser neues Büro unterschrieben. Das ist ganz aufregend. Mhm. Haben wir das überhaupt schon erzählt hier im Podcast?
Nicht so ausge... dehnt, würde ich mal sagen.
Erzähl doch mal, warum mieten wir jetzt plötzlich ein Büro an?
Aus zwei Gründen. Und der eine Grund, also ich bekomme da auch einen Raum in diesem Büro und du bekommst einen Raum. Und der hat verschiedene Zwecke. Zum einen mache ich da meine ambulanten Fälle im Rahmen der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Und dafür brauchte ich eine Gewerbefläche, die ich anmiete, damit ich da Patienten sehen kann. Und du brauchtest einen Raum, weil du es langweilig findest hier bei uns im Vorort. Du wolltest mal wieder ein bisschen mehr in der Stadt sein. Also kann ich auch total verstehen, weil wenn man so wie du von zu Hause arbeitet, dann ist man halt viel zu Hause. Und dann hat man zwangsläufig wenig Menschenkontakt. Und wenn du von einem Büro aus arbeiten kannst, dann hast du quasi die gleichen Vorteile wie von zu Hause zu arbeiten, weil du bist ja immer noch selbstständig, bist ja immer noch nicht mit irgendwem da, ja, du hast ja keine Arbeitszeiten, so sozusagen, sondern kannst die dann frei gestalten und kannst da hin und bist dann halt mehr unter Menschen. Und unser Gedanke dabei ist, dass es dir dadurch ein bisschen einfacher fällt, die Arbeit zu machen, die du machst, und langfristig die Arbeit zu machen, die du machst. Und ja, dann irgendwann ab Februar nächsten Jahres, wenn ich dann mit meinem PT1-Praktikum in der Klinik fertig bin, dann arbeiten wir da Vollzeit zusammen.
Juhu.
Und das ist was Besonderes, weil wir beide selbstständig sind und so dann einen gemeinsamen Arbeitsalltag auch haben können. Weil sonst wäre ich halt immer weg, montags bis freitags. Und so können wir uns dann in der Mittagspause sehen oder ja, zwischen zwei PatientInnen und können morgens zusammen zur Arbeit sozusagen fahren. Also das heißt sozusagen, wir können dann zusammen zur Arbeit fahren.
Ja, und gemeinsam nach Hause, und ich muss nicht mehr warten, oh, wann kommt Lukas endlich nach Hause, und ich kann zum Sport nachmittags und dann die Hunde bei dir lassen. Ich meine, das kann ich von uns zu Hause auch, aber dann weiß ich nochmal extra so, die haben da jemanden, der dann mit denen zwischendurch mal rausgehen kann oder sowas, hab nicht so diesen zeitlichen Druck. Und
ja.
Ja, hauptsächlich freue ich mich darauf, dass ich nicht mehr den ganzen Tag zu Hause bin, weil ich bin schon super, super gerne zu Hause und ich bin da voll dankbar für, aber ich bin manchmal wirklich die 7 Tage nur zu Hause, außer dann vielleicht mal die 2 Stunden, die ich mit dem Hund rausgehe und vielleicht mal zum Sport gehe oder sowas.
Wie ein Eremit.
Weil, wir haben ja auch schon vorher erzählt, mit Freunden und sowas treffen wir uns auch fast immer zu Hause, weil erstmal es sind entweder Leute, die nicht gerne essen gehen in unserem Freundeskreis oder nicht gerne ausgehen, oder wir achten schon auch alle noch so aufs Geld.
Mhm.
Also wir können schon auch mal essen gehen, aber wir sind jetzt vom Typ her und auch einfach vom Geldbeutel her alle nicht so, dass wir so 3-mal die Woche sagen, lass doch irgendwie was essen oder trinken gehen. Plus mit den Hunden finde ich es auch immer nervig. Und deswegen sind wir einfach super viel zu Hause. Es ist wirklich oft, dass ich sehe schon Leute, aber dann trotzdem zu Hause, und deswegen freue ich mich da richtig, richtig doll drauf, dass ich jetzt ein bisschen so ganz banale Dinge, so in die U-Bahn steigen, zur Arbeit fahren. Weil das ist ja auch einfach dann schon der menschliche Kontakt auf dem Weg zu sowas. Also, weißt du, beim Bäcker mal was, so, guten Tag, hallo, ich hätte gern 3 Brötchen.
Ja.
Oder sich mittags mal einen Kaffee holen oder so. Da, wo wir wohnen, gibt es das halt auch alles nicht.
Ein Wohnviertel.
Ja, den einzigen Menschen, den ich hier treffe, ist meine Mutter. Also, ich treffe natürlich Leute auf der Straße, aber das sind ja doch alles, wir wohnen jetzt nicht in einem Viertel, wo Leute 30-Jährige rumlaufen. Wir wohnen eher in so einer Rentnergegend.
Naja, und Familien.
Aber die arbeiten dann den ganzen Tag.
Ja, ja.
Die sehe ich tagsüber natürlich dann nicht. Also es morgens, ist kein Studiviertel hier.
Morgens unsere Straße wimmelt immer vor Schulkindern.
Ja.
Aber hier ist Schulweg Highway in beide Richtungen.
Deswegen, was würde ich sagen? Genau, freue ich mich da jetzt voll drauf. Und es ist schon scary mit dem Geld.
Das schon, und was auch noch wichtig ist, so ein bisschen, glaube ich, auch so den Abstand zu schaffen zwischen Arbeit und
ja.
Freizeit, weil das als Influencerin ja nicht so leicht ist. Also selbst wenn du dann im Büro gearbeitet hast und nach Hause kommst, dann kannst du ja immer noch zu Hause DMs beantworten etc. Wirst du wahrscheinlich auch machen, aber trotzdem glaube ich, ist das nochmal was anderes, dahin zu fahren, um eine Koop aufzunehmen etc.
Ja, und was ich auch sagen muss, ich freue mich auch echt darauf, dass wir haben ein wirklich sehr, sehr schönes Altbaubüro jetzt, dass ich ein bisschen bessere Filmmöglichkeiten auch habe, weil unsere Wohnung, wir haben nicht eine gerade weiße Wand, ich habe im Hintergrund immer sehr ausdrucksstarke Möbel, weil wir haben ja auch einen relativ auffälligen Wohnstil so. Das heißt, mir fehlt richtig oft so eine cleane Fläche einfach. Und das wird jetzt, haben wir uns auch fest vorgenommen, im Büro machen wir sehr reduziertes Design sozusagen.
Mhm.
Das wird auch, glaube ich, ein bisschen die Arbeit vereinfachen. Und wir hoffen ja auch, dass wir dann im neuen Büro vielleicht den Podcast doch auf einen Videopodcast umstellen können oder mindestens mal ein bisschen mehr Videoausschnitte posten können dann auf Social Media. Das haben wir ja zu Anfang schon mal versucht. Aber
es ist halt schwierig, auch weil man so wir auch darauf achten, dass man jetzt nicht den kompletten Hintergrund sieht und genau weiß, wo wir wohnen. Das ist halt einfach so.
Ja, und nicht nur das, sondern ihr wisst nicht, wie schwer es ist, die richtige Technik dafür zu finden. Mit dem iPhone geht's nicht, weil es einfach so viel Speicherplatz zieht und man das dann alles in die Cloud hochladen muss, um das wieder runterzuladen. Dauert es 5000 Stunden, das heißt, das ging schon mal nicht. Dann mit einer normalen Kamera, also mit so einer Digitalkamera oder Spiegelreflexkamera, die auch filmen kann, kannst du nicht so lange am Stück aufnehmen, weil die dann heiß laufen und ausgehen. Das heißt, du bräuchtest eine richtige Videokamera, die kostet aber ultra viel Geld. Das Einzige, was wir dann quasi als Lösung hatten, war so eine DJI-Kamera, das sind solche kleinen Vlog-Kameras. Da kostet aber eine schon, was haben wir bezahlt, 800 Euro oder sowas. Und die nimmt das dann in so einem ganz komischen Weitwinkel auf. Und wenn das nicht richtig hell ist, ist die Qualität Schrott. Und dann kann man die Leute, die da drauf sind, nicht mehr richtig erkennen. Und dann ist es auch gammelig. Plus, dass dieser Schnitt einfach so viel Arbeit macht von den Videos. Und damit, dadurch, dass wir kein Geld durch den Podcast verdienen, haben wir auch nicht das Geld, um einen Cutter zu organisieren, der diesen Schnitt für uns macht. Deswegen ist es ein riesen Aufwand, so ein, also vielleicht als kleine technische Background-Info.
Mega spannend für euch.
So ein Videopodcast. Naja, es gibt ja schon viele, die Videopodcasts konsumieren. Und wenn man sich fragt, hey, warum machen das eigentlich immer nur die Großen? Dann deswegen, weil das einfach ultra aufwendig ist. Das
braucht Angestellte.
Ja. Und übrigens haben auch eigentlich, also alle anderen Content-Creator, die ich kenne, niemand schneidet seinen Podcast selber. Wir sind richtig basic unterwegs, du
ja.
Und ich.
Aber dass wir kein Geld verdienen, liegt ja auch ein bisschen an uns, dass wir da uns jetzt auch im bald vierten Monat dieses Jahres immer noch nicht drum gekümmert haben.
Ja. Ja.
Ja.
Hallo, falls schreib mal deine
Managerin.
Falls ihr eine Firma seid und uns sponsern wollt, dauerhaft, dann meldet euch. Liebe Grüße.
Wir machen lustige Werbung auch.
Ja.
Ja, und sonst?
Das war's, das war die Woche.
Das war die Woche, ja. Dann präsentier uns doch mal die News der Woche. NDW, News der Woche.
Okay, ich habe zweiteilige News der Woche. Eine schlechte Tier-News und eine gute Tier-News.
Okay.
Die schlechte Tier-News ist, dass in Niendorf an der Ostsee, genau genommen in der Lübecker Bucht, ein Wal gestrandet ist. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Und ich finde, dass ich möchte das einfach nur erzählen, weil ich das erstaunlich finde, wie krass sich die Art der Informationsflut von den klassischen Medien zu Social Media unterscheidet. Also ich habe das zuerst auf Social Media gesehen. Das allererste, was ich darüber gesehen habe, war von diesem Pflanzentyp, der immer so eine Kotterschnauze hat und auch immer im
Rubinger Schnagelröckel.
Ja, der so sagt, so jeder Mensch, der so eine beschissene scheiß Rhododendron im Garten hat, den Arsch offen.
In Hotels? Sag mal, spinnt ihr, Leute?
So, den finde ich richtig cool. Bei dem habe ich gesehen, dass der sich darüber aufgeregt hat, halt wie dumm diese ganze Aktion ist und wie wenig Ahnung die Leute haben, die sich darum kümmern und so. Mhm. Und dann bin ich darüber auf Robert Lehmann gekommen. Den habe ich auch schon ein paar Mal angeguckt. Das ist so ein Meeresbiologe und der macht so ganz viel YouTube und solche Sachen. Und der hat sich halt auch übertrieben über diese ganze Aktion aufgeregt, dass erstmal anscheinend der Wal als allererstes erstmal falsch identifiziert wurde. Also ich glaube, am Anfang hieß es irgendwie, das wäre ein
Jungtier.
Das und dass er es halt eine falsche Walart war. Also die ersten Medienberichte von den Forschenden, die da vor Ort waren, meinten irgendwie, das ist ein so und so Wald. Und er meinte so, Digga, wenn ihr nicht mal den erkennen könnt, dass das ein Buckelwald ist, so dann, was macht ihr da so? Dann hat der so eine krasse Hautkrankheit, der Wal, und das zeigt halt schon, dass der ganz schön krank ist. Und so ganz viele Informationen stimmten einfach nicht. Und die Berichterstattung in den klassischen Medien, also Tagesschau, NDR und solche Geschichten, war halt sehr auf die Tränendrüse. Also es war so, die Rettungsaktion ist bisher gescheitert, wie kann es weitergehen? Rettungskräfte weinen um das Tier und der arme Jungbulle und sowas. Also es war so sehr dramatisiert und so sehr halt auf diese Mitleidsschiene sozusagen für dieses Tier. Also es ist ja auch schrecklich, aber das, was ich dann bei den auf Social Media gesehen habe, war dann halt eine ganz andere Einschätzung, nämlich, naja, das ist ein altes Tier, das wäre eigentlich ein guter Ort zum Sterben, das ist eh ohnehin eine Stelle, aus der er ganz schlecht wieder rauskommt, selbst wenn sie ihn frei buddeln, hat er halt aus der Lübecker Bucht noch ungefähr 9000 Millionen Kilometer durch die Nordsee und durch die ganzen, da Kopenhagen und sowas, durch sich zu mogeln, wo er voll schlecht durchkommt. Und der Grund, warum wir alle so oft stranden, ist ja, weil die Meere so verschmutzt, also so laut, wie heißt es?
Noise Pollution.
Na, also genau, also laut also sind.
Also Schiffe machen richtig Krach und Wale orientieren sich ja über Sonar, also über den Schall, den sie wieder aufnehmen, den sie erst abgestoßen haben. Und das ist halt massiv gestört durch Schiffsmotoren. Und durch diese Meerenge von Ostsee zu Nordsee durchzukommen mit den ganzen anderen Schiffen ist halt massiv schwierig.
Genau, und dann kommt dazu, dass Wale ja über ganz viele Kilometer Nahrung aufnehmen. Also die gehen ja nicht einmal irgendwo hin, fressen was und dann schwimmen sie wieder ein paar Tage, sondern das funktioniert ja beim Schwimmen. Und ja, wenn der jetzt schon so lange nicht gefressen hat und dann erstmal wieder quasi zu Kräften kommen muss, plus diese ganzen anderen Herausforderungen, plus das wieder sich erholen von dieser Strapaze und so weiter. Also das, was ich dann auf Social Media gesehen habe, war ganz viel so, okay, ist es nicht viel menschlicher, diesen Wal jetzt einfach sterben zu lassen? Die sind jetzt noch dabei, den auszubuddeln. Und
ja, mit live übertragen, jetzt wo wir aufnehmen, hier am Donnerstag um 11.39 Uhr wird es gerade über ZDF, kann man Livestream gucken.
Aber genau, egal jetzt, was richtig oder falsch ist oder was man jetzt am Ende, was dabei rumkommt, das wollte ich gar nicht damit quasi besprechen, sondern einfach, dass ich das krass fand, wie doll, wie unterschiedlich da die Berichterstattung war und wie unterschiedlich mein Wissen darüber jetzt ist, als es, wenn ich jetzt nur einen Tagesschaubeitritt gelesen hätte oder sowas.
Ja.
Das fand ich spannend. Und mein zweiter News.
Was ist denn deine Meinung zu dem Wal jetzt? Du als Wahlexperte. Was würdest du machen?
Ich hab gar keine Ahnung. Gefühlt, ich bin auch immer eher Team, so ein Tier in Ruhe lassen. Ich glaube, das sind sehr menschliche Gefühle, die man da rein interpretiert.
Mhm.
Und sehr eine sehr romantisierte Vorstellung auch von so einem Wahlleben. Also ich glaube, viele Leute stellen sich so vor, der schwimmt dann weg und dann schwimmt der da so fröhlich in der Nordsee rum.
Ostsee.
Naja, bis dann irgendwann Nordsee, dann Atlantik.
Ja, weil der ist ja schon in der Ostsee gelandet. Ja. Ne? Also der hat sich total verirrt.
Deswegen, ich denke mir dann oft so, lass die Natur doch lieber. Also ich meine, die Natur ist ja eh schon zerstört von uns. Ich sehe schon, warum man dann manchmal eingreifen muss. Aber ist dem jetzt so sehr geholfen, wenn da jetzt so 30 Bagger an ihm rumbuddeln und irgendwelche Leute mit Seilen an ihm rumzerren, auf seiner eh schon ultra verletzten Haut, die wahrscheinlich mega wehtut.
Ich glaube, das habe ich mich auch gefragt, warum man nicht einfach so ein Seil an seine Flosse macht und ihn dann so viel zieht. Ja genau, also sind auch keine Seile an dem.
Doch, es waren Seile an dem.
Wirklich?
Ja. Aber man darf trotzdem nicht an der Flosse ziehen, weil erstmal ist das mega gefährlich für die Leute, die das machen und auch schlecht für die Tiere.
Ja, das habe ich mir ja auch gedacht, aber es ist halt nicht so wie 30 Delfine, die da angespült werden, die man halt per Hand auch schnappen, da wegkriegen kann. Ja. So. Und das ist halt ein Riesenviech. Und ich finde es auch grausam, wenn man halt sieht, wie der da noch so atmet und so. Aber keine Ahnung.
Ich habe gelesen, Wale sterben auch so. Also so, die schwimmen nicht einfach rum und dann kriegen die ein Herzer und sind weg.
Und was?
Ein Herzer.
Ein Herzinfarkt, meinst du?
Du nennst das immer so.
Ja, hier, aber nicht im Podcast, Vanessa. Darf man nicht Schlacher sagen.
Sagen wir auch nicht. Wir sagen Schlachie.
Nee, beides. Du musst mal richtig hinhauen. Es muss ja die gleiche Schlacher und Herzer. Ist ja klar, gleiche Endung.
Das sagen wir nicht.
Doch.
Nein, lügt doch nicht. Okay, jetzt kommen wir aber meine anderen News. Nämlich, das sind eigentlich keine News, sondern ein Aufruf. Bis zum 9. April, also ein paar Tage habt ihr noch, ist nämlich die Hummel-Challenge in Deutschland. Und da kann man über die App OBS Identify, könnt ihr gesichtete Hummeln melden und Fotos von denen hochladen. Und dann, das hilft nämlich dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, und das Braunschweiger Thüneninstitut, um quasi zu erkennen, wo welche Hummeln so unterwegs sind. Und dabei wurden in den letzten Jahren dann schon ganz besondere Bienen und Hummeln entdeckt, zum Beispiel die Mooshummel an der Nordseeküste oder die Pyrenäenhummel im Alpenraum oder die Tonerdhummel in Oberbayern. Und das ist dann ganz wichtig für die Wissenschaft, um zu erkennen, wie es den Hummeln so geht. Also falls ihr eine Hummel seht, fotografiert die und dann ladet die hoch und vielleicht tragt ihr dann was ganz Tolles zur Wissenschaft bei.
Ja, das funktioniert auch in der niederländischen Karibik, habe ich gerade gelesen.
Hä?
Falls ihr da seid.
Ach so.
Also, erkenne Natur mit einem Klick, mache ein Foto in Europa oder der niederländischen Karibik und finde heraus, um welche Art es sich handelt. Sammel alle deine Beobachtungen von Wildtieren in der App. Das klingt ja wie Pokémon Go.
Ja, nur dass man damit auch noch was Sinnvolles tut.
Ja, dann muss ich mal, also ich habe noch keine Hummel gesehen dieses Jahr.
Ich habe nur eine kleine, so eine Schwebwespe gesehen, weil Ida da reingebissen hat. Die flog vor ihrem Gesicht rum und dann hat sie einen kleinen Schnapp gemacht.
Na gut, das sind ja aber auch, weiß nicht, ob die das Nützlinge sind oder so. Das sind
eher so Fliegen, oder?
Ja. Die tun so, als wären sie was anderes.
Weißt du, soll ich was sagen?
Nein.
Wenn Bekannte oder einfach Menschen in meinem Umfeld Panik schieben, weil sie so ein Ding sehen, kriege ich direkt Aggression. Dann bin ich direkt so, bist du dumm? Ich meine, wie kann man fast 30 Jahre auf dieser Welt sein und immer noch nicht den Unterschied zwischen einer Schwebfliege oder Schwebwespe oder wie die Dinger heißen, sehen und einer Biene? Die fliegen komplett anders. Die fliegt hoch, runter wie ein Hubschrauber. Bienen fliegen geradeaus.
Und Bienen machen ja auch nichts.
Das auch, das kann ich aber verstehen, wenn man allergisch ist oder, keine Ahnung, einfach so ein
Insekten. Okay, aber die wenigsten sind allergisch.
Phobie oder sowas hat, was weiß ich. Aber, nee.
Phobie ist auch nochmal was anderes. Na gut. Also, ich finde, man braucht. Das Einzige, wo ich sagen würde, unangenehm und berechtigt, ist eine Hornisse.
Die haben wir echt oft in der Wohnung.
Ja, und ich hatte die in meinem Büro in der Klinik. Eben. In diesem Büro hatte ich auch einen Drecksvogel. Wie morgens in mein Büro gekommen, war da einfach ein Vogel.
Dann lass doch nicht immer dein Fenster auf.
Ja, aber ich hatte ja ein Büro unterm Dach und dann habe ich natürlich nachts Fenster offen gelassen, damit da schön die kalte Luft reinkommt.
Ja, aber das würde ich auch nicht wundern, wenn sich da jemand einnistet. Ja. Ich habe gestern erstmal eine Ratte bei uns gesehen.
Ja, hier.
Am Grundstück, aber hier um die Ecke. Aber die schwammen so durch den Fluss, so richtig so blub, blub, blub.
Du willst nicht sehen, was für Viecher ich beim Fahrradfahren im Dunkeln aufscheuche.
Auch Ratten.
Ratten, Enten, alles.
Na gut, kommen wir zum Thema der Woche.
TDW, Thema der Woche.
Kommen wir vom Thema Schwebfliegen, die nämlich so tun, als wären sie was, was sie nicht sind. Das ist die perfekte Überleitung zu unserem Thema.
Na? Achso, noch soll ich jetzt weitermachen? Okay. Unser Thema der Woche ist Narzissmus.
Jetzt fragt ihr euch, was hat die Schwebfliege mit den Narzissten zu tun? Das erklären wir später.
Okay. Das wusste ich jetzt zwar nicht, dass das ein Teil des Ganzen ist, aber gut.
Wir müssen uns vielleicht gegenseitig überraschen.
Weil ich glaube, das ist ein quasi gesellschaftskulturelles, ich will jetzt nicht popkulturell sagen.
Bisschen schon, könnte man sagen.
Ja, schon ein bisschen Psychologie-Thema sozusagen. Also das ist was, womit, glaube ich, die allermeisten schon mal in Kontakt gekommen sind, im Zweifel durch quasi Hören oder durch so eine Fremddiagnose, durch jemand anderen oder sowas.
Also, oder durch TikToks.
Genau, also das ist einfach ein Begriff, den man sehr oft hört und der sehr inflationär benutzt wird. Wir haben ja schon eine Folge zum Thema Trauma, Trigger, OCD.
Toxic,
also so quasi, wo wir darüber gesprochen haben, dass diese ganzen Begriffe, die sehr, sehr ernsthafte Dinge beschreiben, total zweckentfremdet werden durch Social Media und dass wir das nicht so gut finden.
Das haben wir jetzt hier in dem Fall wieder.
Genau, und das trifft auf Narzissten oder Narzissmus oder narzisstisch durchaus auch zu. Also es ist eine Diagnose, die im Internet oder so im Alltag mittlerweile sehr häufig gestellt wird oder gerne mal so benutzt wird, um eigentlich zum Beispiel jemanden zu beschreiben, den man nicht leiden kann oder der unfreundlich ist.
Oder egoistisch.
Oder, ja. Also das Thema toxisch und narzisstisch wird oft quasi synonym verwendet und dann auch oft, um einfach jemanden zu beschreiben, mit dem man zum Beispiel eine schlechte Erfahrung in Beziehung gemacht hat.
Und das ist ganz interessant, dass das einem so häufig begegnet im Internet, weil wenn man sich mal die Epidemiologie anguckt, haben wir da Werte von rund 1% in der Bevölkerung. Also so jeder Hundertste, wenn überhaupt. Das passt ja irgendwie nicht zusammen, würde ich sagen.
Du meinst, wie oft das quasi jemandem unterstellt wird, versus ja, wie oft man, Leute davon betroffen
sind. Da müsste man ja denken, dass jeder Dritte oder so narzisstisch ist.
Ja.
Und Spoiler, jeder von uns ist irgendwie narzisstisch.
Okay, dann erklär doch mal, was ist der Unterschied zwischen narzisstisch und narzisstische Persönlichkeitsstörung und wie drücken sie sich so aus?
Also, Narzissmus ist, würde ich sagen, eine Persönlichkeitseigenschaft, die wir alle irgendwie in uns tragen. Und die ist bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt und es gibt nicht narzisstisch ja, nein, sondern das ist also keine Kategorie, sondern wie bei fast allen psychischen Erkrankungen oder psychischen Phänomenen eher, ist es eine Dimension. Also es geht von 0 bis 100 und das ist jetzt kein Wert, der sagt, ab jetzt bist du narzisstisch, sondern wir alle sind irgendwie narzisstisch, nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Und diese narzisstischen Anteile, die man in seiner Persönlichkeitsstruktur hat, sind entwicklungspsychologisch normal und notwendig. Die brauchen wir, um am Anfang unseres Lebens unsere Bedürfnisse gedeckt zu bekommen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Zwilling, also ich bin Sternzeichen-Zwilling, aber ich habe ein Zwillingsgeschwisterkind und ich bin jetzt als Baby übermäßig empathisch und stelle die Bedürfnisse meines Geschwisterkindes über meins, dann kriege ich vielleicht zu wenig Nahrung, weil ich mich nicht wichtig genug nehme, um so viel Nahrung wie möglich zu fordern. Das brauche ich einfach. Und ich mache da auf mich aufmerksam, indem ich schreie, etc. pp.
Die meisten psychischen Erkrankungen oder Dinge, die irgendwann später einen pathologischen Befund bekommen, sozusagen, sind ja durchaus in jedem Menschen vorhanden als Persönlichkeitsanteile. Also zum Beispiel so Ordnung. Jeder Mensch hat so einen gewissen Grad an Ordentlichkeit oder Nicht-Ordentlichkeit und dann erst, wenn es zu so einem ganz, ganz, ganz doll ausgeprägten Faktor mit noch ganz vielen weiteren Symptomen kommt, würde man dann von OCD oder sowas sprechen. Von einer Zwangsstörung, genau. Also das ist beim Narzissmus dann genauso, ne?
Ja.
Ja.
Ganz genau.
Okay, und was, wenn man jetzt aber durchaus eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat?
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist dann am äußersten Ende der narzisstischen Dimension anzusiedeln, auf jeden Fall. Und es gibt im DSM-5, das eine, der ist ein Diagnosemanual, und im ICD-10 gibt es da 9 Kriterien, die sich weitestgehend überschneiden, nur manchmal ein bisschen anders ausformuliert sind. Und die sind unter anderem grandioses Selbstgefühl, Fantasien von grenzenlosem Erfolg, Macht oder Brillanz, die Überzeugung, einzigartig zu sein. Die Personen brauchen exzessive Bewunderung, haben ein hohes Anspruchsdenken. Zwischenmenschliche Ausbeutung ist ein Kriterium, also die nutzen Beziehungen aus. Die haben einen starken Mangel an Empathie, zeigen arrogantes Verhalten und auch Neid auf andere. Und zwar in einem sehr ausgeprägten Maß.
Das sind nicht unter anderem Kriterien, sondern das sind die 9 Kriterien.
Ja, genau.
Du hast unter anderem gesagt.
Ach so, ja. Ja, genau, aber nicht jeder muss alles davon haben, sondern von diesen 9 müssen 5 davon zutreffen. Und nicht nur in einer Situation oder im letzten Jahr, sondern das muss ein überdauerndes, in allen Lebensbereichen stattfindendes Muster seit dem jungen Erwachsenenalter, manchmal geht es schon in der Kindheit los, also später, im späteren Verlauf der Kindheit und im jungen Erwachsenenalter über mehrere Jahre bestehen. Das heißt auch, zum Beispiel, theoretisch nach den Diagnosekriterien kann man einem 18-Jährigen oder 20-Jährigen oder auch 22-Jährigen nicht ohne weiteres eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Man kann Persönlichkeitsakzentuierungen feststellen, auch schon im jüngeren Alter. Also mit 18 ist jüngeres Alter gemeint bei Persönlichkeitsstörungen. Aber eben keine manifeste Persönlichkeitsstörung. Das muss nämlich überdauernd sein. Und mit 18 Ganz ehrlich, ist bei den meisten die Pubertät noch nicht durch und die Hirnreifung, vor allem bei Männern, nicht abgeschlossen.
Hat noch gar keine richtige Persönlichkeit, die gestört sein könnte.
Richtig. Könnte man so, so diskutieren. Genau, meine Erfahrung jetzt aus der Klinik ist, wo ich ja auch mit jungen Erwachsenen arbeite, man kann das schon so ein bisschen erkennen, in welche Richtung es gehen kann, aber theoretisch wäre es falsch, in dem Alter schon eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Zumal das ja auch was überdauern, das ist, was man nicht so einfach los wird. Wenn das da einmal drin steht, dann wird das meistens übernommen.
Hm. Okay, und dann gibt es ja noch die Unterscheidung zwischen grandiosem Narzissmus und vulnerablem Narzissmus. Ist man entweder eins oder das andere? Und was steckt da überhaupt hinter?
Oftmals ist eins so ein bisschen prägnanter und man würde es da deswegen dann kann man es einsortieren, aber es ist oftmals beides in einer Person vorhanden, nur eben eins würde ich sagen ist ausgeprägter. Und was man aus der klinischen Erfahrung sagen kann, ist, dass die meisten, die sich in Therapie begeben, weil wir ja auch schon auch vor ein paar Folgen her besprochen haben, was ist eine psychische Störung, es muss ja ein Leidensdruck vorherrschen. Und bei grandiosen Narzissten oder Patienten mit einer grandios narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die haben wenig Leidensdruck. Das heißt, die kommen auch nicht so häufig in Therapie, weil oftmals sind die sehr erfolgreich im Job. Privat funktioniert es auch oft, weil die sich dann entsprechende PartnerInnen suchen. Und ja, die sieht man nicht so häufig zu Gesicht, weil das ist ja schon eine massive Kränkung an sich, sich in Therapie zu begeben. Man muss sich ja eingestehen, irgendwas stimmt nicht mit mir oder ich komme alleine nicht zurecht. Und wenn ich jetzt hier nochmal gucke, ich habe eine Fantasie von grenzenlosem Erfolg und Brillanz, da passt eine Psychotherapie und der Bedarf nach Psychotherapie ja überhaupt nicht rein. Und ja, man kann die so ein bisschen unterscheiden im Auftreten, den grandiosen Narzissten und den vulnerablen Narzissten. Der grandiose Narzisst ist natürlich laut, dominant und oft auch charmant. Also man merkt das oft gar nicht, dass sie so, ja, dass da nicht was nicht ganz stimmt, sag ich mal. Und der vulnerable Narzisst ist eher zurückgezogen und leise. Der vulnerable Narzisst ist oft, fühlt sich eher gekränkt und in der Opferrolle. Und der grandiose Narzisst braucht mehr Bewunderung. Und was auch zu beobachten ist, ist, dass der vulnerable Narzisst, dass es nicht so leicht zu erkennen ist, wo jetzt die Ursache liegt oder was das grundlegende Störungsbild ist, weil das sich ähnelt wie zum Teil wie Patienten, die traumatisiert sind oder auch depressiv. Depressive Patienten können auch oft so anmuten. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, da zu differenzieren.
Okay, aber haben die beiden Typen, also wenn das quasi in einer Person vereint sein kann oder das häufig die Beobachtung ist, bedeutet das dann, dass sie basically das gleiche grundlegende Problem haben?
Ja.
Nämlich?
Ja, der Selbstwert von beiden Narzissten ist maximal klein. Also die haben einen riesen Selbstwert.
Problem?
Ja. Der Selbstwert ist einfach sehr niedrig, genau. Und das sind zwei verschiedene Abwehrmechanismen. Das eine ist halt, sich selbst zu überhöhen und das andere ist halt, sich selbst in der Opferrolle zu sehen, um damit seinen Selbstwert dann zu schützen, der ja eh schon niedrig ist.
Hm.
Genau.
Okay, und wie kriegt man das?
Wie kriegt man Narzissmus?
Kann man sich damit anstecken?
Ja, tatsächlich. Ist ansteckend. Nein, es ist nicht ansteckend, aber es ist vererbbar.
Mhm.
So wie fast alles in der Psychologie. Also, ja, es ist, glaube ich, nichts Neues, wenn wir jetzt hier erzählen, dass das verschiedene Faktoren hat, so eine Entstehung von so einer Krankheit. Der eine Faktor, der immer eine Rolle spielt oder spielen kann, nicht bei jedem Fall, aber ist halt einfach die Genetik. Das macht man dann mit Zwillingsstudien, guckt sich an, wie entwickeln die sich. Und ja, wenn einer narzisstisch ist, dann ist häufig der andere auch narzisstisch und dann geht man davon aus, dass es da einen genetischen Einfluss gibt, der da mitspielt. Und was man auch herausgefunden hat, wobei da ist die Frage, Henne oder Ei, was war zuerst da? gibt es Unterschiede im präfrontalen Kortex, also im Bereich für Empathie und Emotionsregulation. Die sind unterschiedlich ausgeprägt. So ist jetzt die Frage, sind die zuerst weniger ausgeprägt und haben deswegen wenig Empathie oder haben sie wenig Empathie und deswegen einen niedrig ausgeprägten Bereich?
Weil es nicht trainiert wird quasi.
Genau.
Ja.
Weil das wissen wir, dass zum Beispiel Taxifahrer sehr ausgeprägte, früher die Taxifahrer, heutzutage nicht mehr, die mussten ja früher die Karten auswendig lernen, die hatten so bestimmte Bereiche im Gehirn, die extrem weit, also durch das Üben werden die immer weiter verzweigt und werden ausgeprägter. Und das konnte man bei Taxifahrern im Bereich für Orientierung rausfinden.
Das ist bei mir auf jeden Fall nicht so ausgeprägt.
Ja, du, bei mir auch nicht. Man braucht es ja nicht mehr. Gib mir mein ausgeprägtes Orientierungsnetzwerk ist mein iPhone.
Das ist krass, wie man da verdummt, ne? Ich kann wirklich gar nichts.
Ja, also, ich weiß nicht, wie meine Eltern das früher gemacht haben. Die hatten so Karten.
Ja, aber das ist mega, also wenn man in Urlaub fährt, verstehe ich das dann noch, weil da fährt man die meiste Zeit geradeaus und dann biegt man am Ende irgendwann mal rechts ab. Aber wenn ich so
über Landstraßen
jetzt von hier in die Innenstadt möchte, okay, das kann ich auch noch, ist auch nur eine Geradstraße, aber weißt du, wenn ich so nach Wandsbek will oder sowas, how und wie, also da muss ich ja bei so einer 30 Minuten Autofahrt oder so fünfmal anhalten, um zu gucken, wo muss ich jetzt
Ja, oder du abbiegen. Musst halt noch mehr die Schilder lesen.
Ja, aber das hier, wenn ich jetzt hier rausfahre, ist erstmal kein Schild Richtung Wandsbek.
Ja, das weißt du. Ja, okay, aber dann irgendwann. Du weißt ja, was kommt vor Wandsbek und naja. Ja,
das ist ja krass.
Ja. Ich weiß noch, in einem Urlaub hat mein Vater eine Karte nachgeguckt, aufs Autodach gelegt und sind losgefahren. Karte. Wusch.
Und dann?
Ja, ist auf die Straße geflogen und ist auseinandergerissen und hinter uns die Autofahrer haben gehupt und dann mussten wir anhalten und aufsammeln.
Das ist unangenehm.
Ja, aber hat geklappt.
Okay, kommen wir zurück zum Narzissmus. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wie auch bei allen psychischen Themen.
Ja, bei vielen
auf jeden Fall. Was passiert so in der Kindheit?
Ja.
Und da zum Beispiel ist ja auch so ein Vorurteil sozusagen, dass wenn man so vernachlässigt wurde oder so, dass dann quasi die Reaktion ist, dann besonders stark auf seine eigenen Bedürfnisse danach zu achten.
Mhm.
Ist es so? Sind Narzissten tendenziell eher Opfer von Vernachlässigung oder kann das zum Beispiel auch davon kommen, dass man so sehr so verhätschelt wurde?
Ja, da ganz genau so. Also, man kann, also was ich eben schon in der Unterscheidung so ein bisschen angesprochen habe, wenn das Kind halt die ganze Zeit als das Beste und Außergewöhnlichste und Tollste und es wird nie Kritik geäußert, das Kind gewinnt immer und man lässt es immer gewinnen oder es bekommt für die Besonderheit, die es an den Tag legt, die Liebe, dann führt das zu so einer Überhöhung. Das Kind glaubt dann auch wirklich selber, es wäre das Beste. Und wenn man so aufwächst, dann kann sich das festsetzen. Ja. Ne? Also, wie gesagt, kann. Ne? Das kann ein Teil sein, deswegen die Kinder dann so sind. Weil sie so erzogen wurden. Oder weil sie halt, weil der Selbstwert die ganze Zeit erniedrigt wurde und klein gehalten wurde. Da kann das Kind dann auch zu diesem grandiosen Narzissten werden, weil es dann
als Schutz.
Genau, als Schutz gegen diese von außen auf das Kind einprasselnde Entwertung kann dann halt so ein Schutzpanzer, der Narzissmus, der grandiose Narzissmus. So, die anderen sagen, ich bin schlecht, nee, stimmt gar nicht, ich bin der Beste, da kann man sich ja ganz gut schützen mit. Und was aber auch da wieder die Verbindung ist, das Kind lernt einfach nicht, dass es für sein Selbst, also für so wie es ist, liebenswert ist, sondern es so ein aufgesetztes Selbstbild wird da geliebt und das entsteht dann auch.
Mhm. Was ja auch ein Faktor ist, sind so Umwelteinflüsse, also so Sozialisation und sowas. Und da habe ich auch gelesen, dass narzisstische Züge in so kapitalistisch-westlichen Gesellschaften wie unseren stark gestiegen sind so in den letzten 50 Jahren. Und das ist ja auch irgendwie klar, weil diese Selbsterhöhung und Selbstdarstellung wird ja belohnt. Also deswegen ja, was du meintest, dass die auch oft erfolgreich sind, das erkennt man ja auch in Menschen, die zum Beispiel auf Social Media besonders erfolgreich sind, das sind ja oft Leute, von denen ich behaupten würde, dass die viele Kriterien von so einer, also nicht, dass sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben,
nein, aber
dass
sie ganz sind viele, stärker narzisstisch als andere.
Genau, also dass man halt solche Tendenzen erkennen kann, wie krasse Erhöhung oder so dieses Selbstverständnis von Expertentum und gerne auch Abwertung von anderen Menschen, die eigentlich mehr Ahnung haben und ja, keine Kritikfähigkeit oder dann sehr aggressiv auf Kritik reagieren und solche Geschichten.
Und dieser, dieser Raubtierkapitalismus, den es ja auch gibt, ja. Da brauchst du halt als Führungsperson jemanden, der auch über Leichen geht. So, und da, wenn du dann empathisch und liebevoll mit deinen Mitarbeitenden umgehst und der aber jetzt das 20. Mal zu spät gekommen ist und auch keine Leistung bringt und den weiter durchs Unternehmen schleifst, ja, dann ist der wirtschaftliche Erfolg wahrscheinlich damit auch ein bisschen eingeschränkt, als wenn du sagst, du bist zu spät, raus, zack, ich brauche jemanden, ich brauche Leistung, ich brauche Erfolg, ich brauche das. Das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man da auf der Narzissmus-Skala ein bisschen höher scored, wie wir Psychologen gerne sagen.
Okay, bevor wir über so das Thema Social Media und Überdiagnostizierung sprechen.
Naja, Überdiagnostizierung würde ich mal in Frage stellen, weil nein, ich glaube, so dass die Experten, ja, die Experten so, das können das schon ganz gut einschätzen.
Wollte ich nochmal über eine bestimmte Art, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein richtiger offizieller Begriff ist sozusagen, aber das habe ich auf jeden Fall bei der Recherche gefunden, ist das Thema weiblicher Narzissmus. Und wie immer sind Krankheiten, egal psychischer oder körperlicher Natur, bei Frauen haben oft eine falsche Symptombeschreibung, weil Frauengehirne halt anders sind als Männergehirne und oder Körper. Und genauso wie bei zum Beispiel ADHS, wo man einfach jetzt erst erkennt, ah, wie sieht bei ADHS bei so einer durchschnittlichen Frau eigentlich aus.
Ja, oder bei einem Mädchen.
Oder bei einem Mädchen, genau. Ist es auch durchaus bei Narzissmus so, oder nicht?
Ja, wobei das, die, sag ich mal, dass das rausgefunden wurde, dass das ein bisschen anders ist, ist schon ein bisschen älter.
Also früher, also, als es jetzt nicht in den letzten 5 Jahren erst, genau. Aber nichtsdestotrotz kann man da eine Unterscheidung machen.
Ja, oder? Weiblicher Narzissmus zeigt sich anders. Das schon, hätten wir auch schon am Anfang mal sagen können. genau, der weibliche Narzissmus ist so ein bisschen unterdiagnostiziert, also wird bei Männern häufiger diagnostiziert, aber der Unterschied ist eigentlich kleiner als gedacht, als man so annimmt. Frauen sind nicht seltener narzisstisch, sondern, wie ich eben schon meinte, es drückt sich halt anders aus. Und das, was bei Männern oft als narzisstisch dann beschrieben wird, wird bei Frauen dann eher im dramatischen, histrionischen oder Borderline-Bereich angesiedelt, obwohl es eigentlich eher dem Narzisstischen zuzuordnen ist, der ja aber eben anders aussieht. Also bei Männern geht es dann eher um Status, Macht und Karriere und bei Frauen geht es dann eher um Beziehungen, Aussehen oder Mutterschaft.
Es ergibt ja auch total Sinn, weil es geht ja darum, seinen Erfolg und seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Ja.
Und weiblicher Erfolg in einer Karriere-Dings wird ja ganz oft eher abgewertet. Deswegen, wenn man sich möglichst toll darstellen will, dann versucht man ja quasi die Kategorien, die für einen selber gelten, in ja. großen Anführungszeichen, zu erfüllen. Also ja. eine Frau ist ja die beste Version ihrer selbst sozusagen, wenn sie halt eine geile MILF ist und nicht, wenn sie eine 80-Stunden-Woche durchhasselt oder sowas. Ja.
Und bei Männern auch noch, klar, der Narzissmus eher laut und dominant und bei Frauen eher so gecovert und in Beziehungen eingebettet. Also es fällt nicht so auf.
Weil halt Frauen natürlich auch viel doll lernen, so eine Tendenzen zu unterdrücken.
Ne? Ja. Und das, was beide aber eigentlich auch betrifft, ist, dass das ja schon sozial erwünschtere Verhaltensweisen sind. Also man erwartet ja von Männern auch so ja starkes Auftreten, von sich selbst überzeugt sein, beruflicher Erfolg. Und bei Frauen erwartet man ja Aufopferung in der Mutterschaft, gutes Aussehen, Beschäftigung mit sich selber, so ein bisschen Pflege des Aussehens etc. Und Frauen oder narzisstische Frauen regulieren die Aufmerksamkeit über ihre Attraktivität eher am ehesten. Und in sozialen Geflechten, also so über Ausgrenzung und Tratschen, Klatschen, so ein bisschen jetzt Stereotyp, aber so ist das ein bisschen. Und was auch ganz klassisch ist, ist die sich aufopfernde narzisstische Mutter. Also ich gebe alles auf, ich opfere mich für alle auf, ich
das Selbstbild
mach alles,
davon.
Genau. Nee, und auch das auch zu machen.
Okay.
Also ganz oft machen die das auch wirklich. Mhm. Deswegen ist es ja auch, fällt es ja nicht auf. Die sind ja dann nicht, man würde auch dann sagen, auf den ersten Blick, ja, das ist ja eine gute Mutter, aber trotzdem ist das auch weiblicher Narzissmus.
Mhm.
Das, wie gesagt, ja auch nicht immer schlecht ist.
Je nachdem, wie ausgeprägt.
Genau.
Ja.
Und manchmal geht es auch dann so ein bisschen um so ein, wer hat den größten Schmerz, also so eine competitive victimhood, also man macht da, man bringt sich da in diese, wie beim vulnerablen Narzissten, in diese Opferrolle. Oder was auch oft passiert, ist so eine Erweiterung des Selbst durch das Kind. Also das, was man selber vielleicht nicht geschafft hat, dass man das auf die Kinder projiziert.
Mhm. Okay. Dann jetzt das Thema, was wir quasi am Anfang als Aufhänger hatten. Mein Ex ist narzisstisch. Oder 10 Punkte, an denen du erkennen kannst, ob du mit einem Narzissten zusammen bist.
Ja, wo, ich weiß nicht, was der 10. sein soll, weil in DSM und im ICD stehen halt nur 9. Also, ja.
Also genau, was ist mit solchen Inhalten? Oder wenn dir jemand erzählt, zum Beispiel, ich habe einen Partner, der XYZ macht und dann sagt jemand, ja, der ist bestimmt narzisstisch oder sowas.
Ja, dann würde ich sagen, stimmt, wir alle sind narzisstisch. es ist halt eine einfache Erklärung.
Mhm.
Um jemanden auch abzuwerten. Weil wer will schon gern Narzisst sein? Niemand. Und wenn ich aber jemanden als sowas bezeichne, dann macht das ja auch, nehme ich ja auch selber mir die Verantwortung, dass ich ja vielleicht auch in dieser Beziehung, also zu jeder Beziehung gehören ja auch 2 Leute immer.
Mhm.
Und damit nehme ich mir auch die Verantwortung, wenn ich sage, der ist halt krank. Oder der ist halt narzisstisch. Der ist das Problem, nicht ich oder wir. Also wir haben die Beziehung ja verkackt in den meisten Fällen.
Okay, also, aber jetzt angenommen, das ist wirklich jemand, der sehr, also es ist wirklich eine sehr ungesunde Beziehung. Woran könnte man denn zum Beispiel so narzisstische Tendenzen oder Dynamiken, die wirklich über ein normales Maß hinausgehen und die dann wirklich einen Leidensdruck für den anderen bedeuten, woran könnte man das erkennen? Also was sind typische Verhaltensweisen in einer Beziehung zu jemandem, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vielleicht sogar hat?
Ja, ganz klassisch, was da auch, was man auch ein bisschen erforscht hat in die Richtung, ist dieses Love-Bombing. Das haben ja bestimmt jetzt auch schon viele gehört. Also eine krasse, intensive Zuwendung am Anfang der Beziehung, eine krasse Idealisierung. Du bist die beste Partnerin. Überhäufen mit Geschenken, Komplimente, so.
Mhm.
Am Anfang der Beziehung. Und dann kommt irgendwann dazu diese Entwertung. Also erst wird man auf diesen Sockel gestellt und dann ist man ganz schnell ja, der Fußabtreter.
Das hat was mit Macht zu tun, oder?
Genau. Weil
es wird sich ja selber quasi die andere in der Hand hat, wie die andere Person sich auch selbst, also man bestimmt ja den Selbstwert der anderen Person.
Ja, man beeinflusst ihn auf jeden Fall. Und das ist dann halt die Frage, man bestimmt die nicht unbedingt, aber es ist dann oft der Fall, dass Beziehungen zwischen jemandem, der stark narzisstisch ist, mit jemandem, der sehr selbstsicher ist, die funktionieren nicht. Das lassen viele mit sich nicht machen. Oder die meisten lassen das nicht mit sich machen. Das muss halt auch auf fruchtbaren Boden. Und das ist dann eher bei so Personen, die eher in so ein abhängiges Beziehungsmuster führen. Also die
oder vielleicht auch besonders empathisch oder besonders offen für so Fremdbewertungen sind.
Niedriger Selbstwert haben.
Ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass das unbedingt niedriger Selbstwert ist, weil ich kenne durchaus Menschen, die ich für schon selbstwirksam und selbstwerthabend sozusagen einschätzen würde, aber die zum Beispiel sehr viel Wert auf die Meinung anderer legen, also oder auf die Einschätzung und wenn dann
ja, aber das ist
die so sehr
auch ein Teil von niedrigem Selbstwert, dass man da nicht unabhängig ist. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, was da die Forschung sagt, aber mein Empfinden ist, dass der Selbstwert stabil sein muss, egal was andere sagen.
Ich habe ja einen übelst niedrigen Selbstwert eigentlich. Aber es interessiert mich gar nicht, was andere zu mir sagen. Also ich muss jetzt niemanden fragen, findest du mich nett, weil das ändert eh nichts an meiner Meinung, weil ich denen eh nicht glaube. Aber andersrum kenne ich Leute, die das nicht haben, dieses Problem, sondern sich selber eigentlich für ganz schön coole Menschen halten, aber dann einfach gerne so eine Rückversicherung vielleicht bekommen oder so, oder einfach gerne auch einfach offen sind und so das Gefühl haben, hey, das ist doch was Cooles, es ist doch schön, wenn ich von mir, von jemand anderem, also auf so eine positive Art, ist doch voll schön, wenn jemand anders mir sagt, wie er mich findet.
Richtig, so. Aber ich darf davon nicht abhängig sein.
Ja, also ist auch egal, es war nur so ein Gedanke. Das, weil ich wollte nur sagen, dass es kann ich jetzt nicht beweisen, sondern dass ich nach Gefühlen sagen würde, dass es nicht nur Leute trifft, die grundsätzlich vielleicht einen schlechten Selbstwert haben, sondern vielleicht einfach auch sehr offen oder sehr, vielleicht nicht keinen großen, vielleicht auch sehr unbedarft oder fast schon naiv mit anderen Menschen umgehen. Also die sehr...
Gut, glaube ich.
Genau.
Ja.
Weil zum Beispiel ich unterstelle halt auch den allermeisten Menschen erstmal was Schlechtes, und wenn mir jemand jetzt plötzlich so total positive Liebesnachrichten schreibt nach so 3 Wochen, würde ich halt denken, hey, Digi, du kennst mich gar nicht, was ist denn deine Mission gerade? Willst du was von mir? Willst du mich irgendwie, entweder zum Beispiel hast du solche
Tendenzen? Ja, aber dann bist du ja vielleicht auch einfach sehr sensibel mit deinen Antennen auf der Ebene.
Das sowieso, aber so.
Ja.
Also weiß ich nicht, so, da bin ich immer kritisch.
Ja.
Okay.
Und Gaslighting. Also so ein systematisches Infragestellen der Wahrnehmung der anderen Person. Das wäre auch so eine Dynamik, die zu erkennen ist.
Dann habe ich noch von was gelesen, das heißt DAVO. Also das ist ein englisches, heißt das Akronym, Abkürzung, für Deny.
Ja, ich glaube schon.
Deny, Attack, Reverse, Victim and Offender. Und ich finde, das sind ja Verhaltensweisen, die man oft aus Erzählungen von Menschen, die aus einer sehr, sehr ungesunden Beziehung kommen, kennt. Also wenn die irgendwas gemacht haben, was vielleicht blöd war oder was auch immer, dann erstmal abschreiten oder dann sofort auf Gegenangriff gehen. Also zum Beispiel, hey, du hast heute schon wieder den Müll nicht rausgebracht, obwohl wir es besprochen haben. Dann so, stimmt doch gar nicht, wir haben das nicht besprochen. Und du sowieso, du machst ja das und das nicht und bla bla bla. Und dann gleichzeitig in so eine Opferrolle reinkommen. Und sowieso, ich kann ja hier eh nichts richtig machen und ich bin immer falsch und du liebst mich überhaupt nicht. Und außerdem so, ich werde ja immer nur runtergemacht, dann am besten noch anfangen zu heulen. Und dann, je nachdem, wie sie dann damit umgehen, also ob dann vielleicht auch dieser grandiose Anteil dann nochmal stärker ist, sich zu denken, so, wer ist sie, dass sie glaubt, so mit mir umgehen zu können, in seiner eigenen Gedankenspirale, und dann erstmal schön ausholen. Also körperliche Gewalt spielt ja durchaus auch eine Rolle in narzisstischen Beziehungen.
Kann auf jeden Fall, ja.
Ja, ich meine, es ist nicht nur dieses Thema, ich bin besser als du, sondern das hat schon, das kann sehr, sehr, sehr schlimme Ausmaße annehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Und was natürlich auch wichtig ist zu sagen, dass selbst wenn das alles auftritt, heißt es nicht, also man kann nicht aus Verhaltensweisen in einer Beziehung schließen, dass jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Aber jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, würde diese Verhaltensweisen in einer Beziehung anwenden. Nicht alle vielleicht, aber auf jeden Fall kann man da, wird man da Tendenzen erkennen können.
Ja. Das kann aber auch, wie gesagt, auf schlechte Kommunikationsfähigkeit zurückzuführen sein oder auf,
eigenes Trauma oder sowas. Genau, deswegen ist halt wichtig dann, dass das zum Beispiel nicht nur in dieser Zweierbeziehung stattfindet, sondern dass diese Verhaltensweisen auch Dritten oder anderen Leuten gegenüber gezeigt werden. Ja. Also, dass er jetzt nicht nur zu Hause sich für den Geilsten hält und aber auf der Arbeit ein ganz kleiner Schmock ist oder sowas. Und
was wir auch vorhin besprochen haben oder gesagt haben, die Ursache für, also wenn Kinder misshandelt werden und ihren Selbstwert über Grandiosität schützen müssen, die Kinder sind ja auch traumatisiert.
Ja.
Das dürfen wir nicht vergessen. Die sind... Das soll das nicht beschönigen alles, aber oftmals ist es eine Reaktion auf so eine Vernachlässigung zum Beispiel.
Okay, was, wenn man jetzt in so einer Beziehung ist, zum Beispiel wenn die eigene Mutter vielleicht, wenn man das vermutet bei der oder bei einem Partner, weil, das haben wir ja schon gesagt, die diagnostiziert zu bekommen, ist schwierig. Also jetzt dieser Gedanke, oh, ich glaube, mein Partner ist Narzisst, vielleicht frage ich den mal, ob er zur Therapie geht, damit er sich ändert. Dann sagt er
nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mache ich das nicht.
Deswegen, dieser Weg ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, man muss ja für sich einen Umgang damit finden.
Nochmal einen kleinen Schwank aus dem klinischen Alltag. Die kommen oft in die Klinik oder in Therapie wegen anderer Probleme. Also aus meinem Praktikum damals kann ich mich noch gut erinnern, der kam, weil er Probleme in Beziehungen hatte, immer wieder. Und weil eine Persönlichkeitsstörung ja auch immer eine, eine Persönlichkeitsstörung ist immer eine Interaktionsstörung, eine interaktionelle Störung, war das schon so der erste Hinweis, ah, okay, da könnte noch was anderes schlummern, oder wenn die dann mit Burnout, also eine Erschöpfungssyndrom kommen, weil sie sich halt überarbeitet haben oder mit Depressionen kommen die dann oft in die Klinik oder wie gesagt in Therapie. Und dann merkt man das oft erst, dass da was anderes auch schlimmert. Und wenn man dann mit denen das Gespräch sucht und denen eröffnet, ja, also wir haben sie jetzt hier ein paar Wochen beobachtet und in den Gesprächen und das, was sie so erzählen, das passt alles so zusammen und wir sind zu der Einschätzung gekommen, dass sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, dann ist meine Erfahrung auf jeden Fall, dass sie dann ziemlich schnell die Klinik auch wieder verlassen, weil das,
dem Selbstbild halt nicht
zusammenpasst. Eine massive Kränkung auch ist, weil es geht ja darum, dass die anderen schuld sind. In den meisten Fällen, für diese Narzissten.
Das heißt, du hattest schon narzisstische Patienten. Wie wäre jetzt so ein typisches Gespräch, also so ganz kurz, ist natürlich jetzt mega, kann man nicht von einem auf alle schließen, aber was war deine Erfahrung? Also wie war das denn so? Das kommt der so rein und sagt, hallo, ich bin voll geil? Also wie würde man das sozusagen erkennen? Nee,
das ist, also wie gesagt, das ist sehr selten. Deswegen habe ich da auch wirklich nur einen begrenzten Erfahrungsschatz. Aber die kommen ganz oft schon ins Gespräch und entweder werfen die schon so mit Fachbegriffen um sich, um sich selbst so zu zeigen, guck mal, ich weiß alles. Also übertrieben. Oder die fragen nach, wo haben sie denn eigentlich studiert? Und sie sind ja auch erst Anfang 20, Mitte 20. Ja, was wollen sie mir eigentlich erzählen? So mit dem Hintergrund. Sie versuchen da erstmal sich selbst zu erhöhen, indem sie sagen, ich habe auch Fachwissen. Oder den anderen gleich mal so ein bisschen nachzufragen, aha, okay, sie haben in Hamburg studiert. Okay, ja, der hat ja jetzt nicht so einen guten Ruf. Also so, um den anderen so zu entwerten. Es ist fast immer ein unangenehmes Gespräch, weil man schon so ein bisschen auch auf Eierschalen tanzt, weil man sich ja auch selber man wird ja eigentlich die ganze Zeit getestet und angegriffen. Also versucht, abgezogen werden. Ja, genau. Und da muss man auch wirklich sehr mit sich selbst im Reinen sein, dass man sich da nicht auf irgendwelche Machtkämpfe einlässt, weil das geht auf jeden Fall schief, sondern man muss halt versuchen, das ist das Allerwichtigste, also sowieso in jeder Therapie ist ja die therapeutische Beziehung extrem wichtig und da muss man erstmal in einen Beziehungsaufbau investieren und die vielleicht auch mal erstmal rausfinden, was ist so das Motiv, was brauchen die, was müssen wir bedienen, damit die sich hier wohlfühlen und sich vielleicht einlassen. Also so ein bisschen Bauchpinseln und verständnisvoll rangehen und dann kann man irgendwann mal versuchen, da auch was Unangenehmes zu sagen. Dann
jetzt ganz kurz, eigentlich sollte das jetzt gar nicht das Thema sein, weil davor wollten wir eigentlich noch über den Umgang ja eigentlich gerade sprechen, aber wenn man noch einen ganz kurzen Absatz zu, ist das eigentlich heilbar? Das würde jetzt genau passen. Deswegen die Frage, wenn du jetzt so einen Menschen längerfristig in Therapie hättest, kann man das heilen? Geht das weg? Und wenn nein oder ja, wie? Und also kann man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Angehörigen hat, der davon betroffen ist, der das vielleicht sogar mit Glück dann schon erkannt hat, hat man dann eine Hoffnung, dass sich vielleicht mal was verbessert?
Ja, würde ich, also das ist, also es kommt drauf an, ganz eindeutig, aber ich, wenn ich jetzt sagen würde nein, dann müsste ich ja auch meinen Berufsstand hinterfragen. Deswegen sage ich, es ist auf jeden Fall was veränderbar. Persönlichkeitsstörungen, haben wir am Anfang gesagt, sind ja überdauernd. Die Verhaltensweisen, die daraus resultieren, an denen kann man sehr gut arbeiten, auf jeden Fall. Sie werden nicht weggehen, weil Narzissmus ist Teil der Persönlichkeit, bei jedem. Man kann aber diese Ausprägung vielleicht ein bisschen und die Konsequenzen daraus ein bisschen eindämmen. Indem
man quasi das Selbstwertgefühl stabilisieren würde.
Genau, ja.
So ein bisschen, als würde man den wackeligen Unterbau einfach mit ein paar extra Pfeilern versehen, oder?
Genau.
Und da muss man dann aber erstmal hinkommen.
Genau, das müssen die erstmal zulassen. Die müssen erstmal zulassen und sich verletzlich zeigen. Und dafür muss man investieren in die therapeutische Beziehung. Und da hat sich rauskristallisiert, dass unter anderem die Schematherapie vielversprechend ist, weil man da die anderen arbeitet man ja mit Anteilen und die verletzten innerlichen, die kindlichen Anteile, wenn man die stabilisiert und die erreichen kann, das kann, wie gesagt, das Fundament eben bilden. Das
habe ich auch ganz viel gemacht.
Ist auch klasse. Funktioniert sehr gut. Und wenn die therapeutische Beziehung steht, dann kann man auch mit dem arbeiten, was in der Beziehung zwischen Therapeut und Patient passiert, arbeiten. Also so ein bisschen auf die Übertragung aus der Psychodynamik darauf so ein bisschen eingehen und zu sagen, ne, das, was sie gerade mit mir machen, ich fühle mich jetzt dabei zum Beispiel so und so oder keine Ahnung. Mhm. Und ist das ein Muster, was ihm bekannt vorkommt? Und okay. Das Ziel ist halt nicht, den Narzissmus wegzumachen, sondern halt, wie gesagt, das Selbstwertgefühl stabilisieren.
Gut, dann jetzt als allerletztes, wie könnte man mit so jemandem umgehen, der halt jetzt noch alle diese Verhaltensweisen aufweist oder zumindest einen großen Teil oder wo man einfach das Gefühl hat, okay, der ist mir zu narzisstisch, vielleicht auch einfach für mein persönliches Empfinden, der jetzt vielleicht nicht unbedingt krank ist, aber einfach sehr unangenehm für mein Leben. Also zum Beispiel, wenn das jetzt meine Mutter wäre oder sonst irgendwas.
Ja, also da muss man, wie du schon sagst, einmal gucken, was für eine Beziehung ist das? Ist das jetzt mein Partner, Partnerin, Elternteil, Freund oder Kollege? Und dann, ob man diese Beziehung verlassen kann. Also ich würde sagen, grundsätzlich kann man erstmal jede Beziehung in irgendeiner Art und Weise zumindest versuchen zu verlassen oder sie einzuschränken, indem man zum Beispiel den Abstand vergrößert durch Kontaktabbruch oder eine starke Reduzierung der Kontakte, ne? Wenn man sagt, okay, man sieht sich halt nur noch zu den großen Jahresfesten, sag ich mal, oder man wechselt den Job. Das ist ja auch oft möglich, nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen ja. Und es wird kein abschließendes, umfängliches, klärendes Gespräch geben.
Also so dieser gesunde Wunsch, irgendwann wird das verstehen, irgendwann werde ich durch, irgendwann sage ich genau das Richtige und dann entschuldigt er sich und dann...
Das wird vermutlich nicht passieren. Hm. Vielleicht wird es passieren, wenn die andere Person sich in Therapie begibt, aber das zu erreichen, dann ja eben schon ist recht schwierig.
Das heißt, nicht anders versuchen, als vielleicht bei vielen anderen psychischen Erkrankungen oder bei vielen anderen Themen, muss man bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder einer stark narzisstischen Person schon deutlich feststellen, dass ein Kontaktabbruch oder zumindest eine starke Reduzierung eigentlich der einzige und gesündeste Weg für einen selbst ist. Vielleicht nicht einzig, aber schon mindestens mal einer der wirkungsvollsten.
Ja, weil auch ein zentraler Bestandteil der Krankheit ist dieses Ich-Synton, also die PatientInnen, also bei ZwangspatientInnen, die sagen, diese Zwangshandlungen, diese Zwangsgedanken, die sind störend, die gehören nicht zu mir, das ist nicht Teil von mir, ich will das loswerden. Das ist dann Ich-Dyston und bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ist das eher Ich-Synton. Also ich bin halt so, ich bin der Größte, ich bin der Beste, das gehört zu mir, so bin ich halt. Und das macht es da auch so schwer, dann da jemanden versuchen, zur Einsicht zu bringen. Jemand, der depressiv ist, dem zu konfrontieren sozusagen und zu sagen, ey, du hast gar nichts mehr Freude und du verlässt das Bett nicht mehr und bla bla bla, das wird der irgendwie kognitiv auch noch mitbekommen, begreifen, dass es ihm schlecht geht. Den geht es ja auch schlecht, aber den Narzissten halt eben nicht. Hm. Oder nicht unbedingt.
Okay, und was ich auch gelesen habe als so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so eine Art Social-Media-Tipp ist oder ob das wirklich so ist, so Grey Rock Method, also quasi so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten, also mit so unemotional wie möglich darauf reagieren, dann halt eher den Abstand suchen, nicht in den Konflikt reingehen, weil man, wie gesagt, ja gar nicht richtig gewinnen kann gegen jemanden, der gar nicht zuhören möchte, der möchte ja gar kein Gegenargument hören oder sowas und der möchte auch gar keine Einigung finden, sondern der möchte ja dann im Grunde Unterwerfung. Und dass man da am besten fährt, wenn man einfach sagt, okay, also zum Beispiel, wenn das jetzt die Mutter ist, zu der man den Kontakt vielleicht nicht ganz abbrechen möchte, dass man dann, wenn man, keine Ahnung, du sitzt am Kaffeetisch das eine Mal im Monat, dass du dann sagst, okay, ich das ist meine Grenze, sozusagen, da möchte ich mich mit dir treffen und dann sagt die wieder so, was hast du eigentlich an und das sieht doch nicht gut aus und kannst du dir nicht mal Tipps von mir holen oder keine Ahnung, was auch immer solche Mütter dann sagen.
Ich hab dir doch so viel geholfen, dir.
Dass man dann einfach sagt, hier, wir haben darüber gesprochen, dass eine ganze, ich fühle mich damit nicht wohl und dann einfach geht. Weil es würde jetzt nichts bringen zu sagen, hey, wieso machst du das? Das ist voll gemein, bla bla bla. Damit bietet man dann eher Angriffsfläche oder heizt dann vielleicht sogar diesen fehlenden Selbstwert noch an, der dann dazu führt, dass dann vielleicht sogar so eine Wut kommt oder so sehr starke Aggressivität oder so. Ich wollte noch hinzufügen, warum so viele Menschen in solchen Beziehungen bleiben.
Ja, das kommt aus der operanten Konditionierung zum Teil. Warum auch Glücksspiel so gut funktioniert. Mhm. Durch die intermittierende Verstärkung. Das ist nämlich, wenn man nicht auf jedes Verhalten eine Belohnung oder einen Verstärker bekommt, negativ oder positiv, ist egal in dem Fall, dann ist dieses Verhalten umso schwerer zu löschen. Weil mal kommt eine Belohnung, mal nicht. Und beim Glücksspiel ist es ja auch so. Mal gewinne ich, mal nicht. Aber man weiß ja nicht, wann man gewinnt und wann man die nächste Belohnung bekommt. Und das ist das Gleiche. Also unregelmäßige Zuneigung macht abhängiger als konstante Zuneigung.
Deswegen sagen doch auch so viele, die so in einer Situationship sind oder so, dass es so... Oder andersrum, dass sie, genau, wenn sie dann in einer gesunden Beziehung sind, dass sie dann oft das selber sabotieren sozusagen oder dann da wieder rausgehen, weil sie sagen, ist ja voll langweilig und hier passiert ja gar nichts, weil das einfach nicht so aufregend und nicht so süchtig machend dann im Zweifel ist, wie dieses ein Tag so, ein Tag so.
Wenn man jedes Mal am Automaten gewinnen würde, dann...
Ja, nicht mehr so witzig, ja.
Nicht so witzig. Also, ist finanziell lohnenswerter.
Okay, aber wenn man dafür zum Beispiel kein Geld bekommt, sondern... Es macht ja, Glücksspiel macht ja sogar schon Spaß, wenn man nicht um Geld spielt, sondern wenn man einfach so dreht und dann auf einmal sind drei gleiche, dann kriegt man ja auch schon so einen kleinen Mini, so ein, oh cool. Aber wenn man jedes Mal drei gleiche haben würde, hätte man ja auch eine Sekunde keine Lust mehr.
Ja.
Ja, genau. Und dann natürlich durch dieses Love-Bombing oder durch diese zwei Seiten oder dadurch, dass auch viele Narzissten sehr durchaus kognitiv empathisch sind, also sehr genau erkennen können, was will das Gegenüber. Also das sind halt sehr, sehr begabte Manipulatoren dann in dem Fall. Also genau erkennen können, okay, will die Person gerade, dass ich so bin oder so bin, was ja auch im Geschäftsumfeld sozusagen zum Beispiel eine große Rolle spielt, dass die Person, die mit so jemandem zusammen ist, das er kennt aus der Vergangenheit und dann so denkt, wenn ich jetzt nur noch ein bisschen warte oder wenn ich nur noch eine Chance gebe oder so, dann kommt wieder diese alte Person, die so nett zu mir war, wie noch nie jemand zu mir war oder sowas. Und das macht ja auch, also man neigt ja auch als Mensch dazu, an so das Gute zu glauben, daran festzuhalten und dann auch die schlechten Dinge viel zu verdrängen. Und wenn dann zum Beispiel mal eine längere gute Phase ist, die schlechten auch wieder zu vergessen oder sowas. Und dann natürlich auch so ein Thema von Scham natürlich, sowieso in gewaltvollen Beziehungen. Und dann dazu kommt dann in dem Fall ja auch noch, dass man das nicht immer erkennen kann und das von außen ja auch oft total... Also wenn ich jetzt einen sehr erfolgreichen Mann habe, der für alle super sympathisch ist und immer der Schnacker und der immer allen gut Geschenke ankommt, mitbringt oder so und alle finden ihn ganz toll und zu Hause
sind oft auch wirklich halt charmante Menschen.
Und dann sage ich, ich möchte mich trennen oder ich fühle mich total schlecht mit dem, weil der ist immer so gemein. Dann sagen die alle, wie kannst du denn so einen Mann verlassen? So. Mhm. Genau, das kommt ja natürlich auch noch dazu. Deswegen ist es wirklich ganz schwer und ganz, man braucht ganz viel Leute in meinem eigenen Umfeld, die das dann ernst nehmen und die einen stützen und dann auch bestärken in dieser Haltung, nein, du darfst deine Grenzen ziehen, du musst dich daraus zurückziehen, du kannst nicht wie bei einem anderen Menschen, vielleicht mit einem kleinen bisschen Nazi-Onkel oder so, wo man dann vielleicht nochmal so ein bisschen drüber reden kann, okay, wie kann ich da Nähe-Distanz-Verhältnis schaffen, was für mich okay ist oder so, muss man dann wirklich sagen, nein, das geht einfach nicht.
Ja.
Also, es gibt da keine Balance, die man damit finden kann, sozusagen, wenn die Tendenzen bei der anderen Person wirklich sehr stark ausgeprägt sind.
Aber da sind wir auch wieder beim sehr stark ausgeprägt.
Ja, genau. Also. Und was ich noch sagen würde, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wie man damit umgeht, sozusagen, sondern das ist einfach noch zum Abschluss eine, lustig ist es nicht, aber eine Beobachtung meinerseits.
Okay.
Wir haben ja nämlich am Anfang über so Umweltfaktoren geredet und quasi, wo das auftritt. Und wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ein bisschen diskutiert, Lukas und ich. Weil wir zum Beispiel erst kürzlich eine Begegnung mit einem Mann hatten, wo Lukas danach gesagt hat, okay, krass, der war übelst narzisstisch. Wo ich gesagt habe, nee, der war einfach wie jeder durchschnittliche FDP- und CDU-Wähler, den ich so kennengelernt habe.
Ja, ein Wähler oder schon auch
Funktionär, sagen wir so. Und haben wir so ein bisschen diskutiert, quasi Henne oder Ei, also sind die Menschen erst narzisstisch und kommen deswegen in diese Position oder sind die in diesen Positionen, werden deswegen narzisstisch. Und ich finde das so krass, weil Menschen, die so diese krasse Selbsterhöhung haben im Bereich Business, Geld, Familienstand, Generational Wealth, so solche Themen, sind mir sehr vertraut, weil eine Seite meiner Familie basically so ist und oder war, die meisten sind tot, und auch der Beruf meines Vaters in so einem Umfeld stattgefunden hat und viele Menschen, die jetzt nicht Freunde waren, aber so in, gerade in meiner Kindheit, durchaus Teil meines Lebens waren, sich genau so verhalten. Also ganz klassisches Beispiel, die sagen immer, ich habe gemacht. Und dabei hat das jemand anders für die gemacht. Also zum Beispiel, ich habe ein Haus gebaut. Ich habe die Lampe ausgewechselt. Ich habe
die Elektrik neu gemacht.
So bla bla. Und das sind aber immer Leute, die sie dafür bezahlt haben. Aber es wird immer von ich gesprochen. Oder so eine...
Das ist das Krasse. Das ist das Gegenteil von den, vor allem Suchtpatienten, die das auch machen, sagen, ja, man hat das dann einfach konsumiert.
Wenn das so von einem weggeschoben wird, ja, genau. Also das ist wirklich ein absoluter Beispielsatz für sowas oder für solche Leute. Oder auch sehr beliebt ist so, halt ganz viel natürlich über die eigenen Erfolge und was man alles kann sprechen, auch wenn das in dem Gespräch eigentlich gerade gar keinen Platz hat. Oder Name-Dropping auch sehr beliebt. Also so, ja, und dann habe ich ja mit dem und dem und dem und dem. Und diese Menschen werden immer in ihrer Funktion beschrieben und nie in ihrer Persönlichkeit. Also es ist immer, ja, ich habe ja mit ihm, Vorstand von so und so Bank, habe ich ein Haus gebaut.
Ja, und in der Therapie ist dann so, ja, ich war ja sogar schon bei Professor so und so und selbst der hat das und das.
Ja, genau. Und dann auch das, was sie in anderen, also das Gespräch, das sie mit dir finden, also das, was ich dann gefragt wurde, sind immer für deren Selbstwert steigernde Dinge. Also die fragen dann zum Beispiel nach Berufen oder so. Erstmal, damit sie mir dann erklären können, was in dem Beruf dann alles abgeht und was ich da machen kann oder ob sie mir einen Praktikumsplatz organisieren sollen. Aber auch, damit sie abchecken können, wie ist mein Verständnis. Also zum Beispiel funktioniert das bei Lukas' Beruf ganz schlecht. Also gerade am Anfang unserer Beziehung haben Lukas und ich noch viel häufiger mit solchen Menschen Zeit verbracht, zusammen. Und da war Lukas noch Rettungssanitäter. Also ein sozialer Beruf, der so einen leicht schmuddeligen Charakter ja auch hat, weil man mit Kranken und armen Leuten und sowas so zu tun hat. Und ich habe in der Zeit noch Jura studiert. Und dann war immer, was macht ihr beruflich? Ja, Jura, dann ist da ja der Anknüpfungspunkt viel höher und die Selbstdarstellungsmöglichkeit ist viel höher, weil denen klar war und auch von Lukas' Art und Weise, wie er auch über seinen Job redet oder auch einfach als Mensch, weil du halt auch null so sozialisiert wurdest, also deine Eltern sind ja wirklich so the less pretentious people on earth, also deinen Eltern könnte Status und sowas nicht egaler sein. Das heißt, du bist überhaupt nicht so sozialisiert worden, du hast dann immer so gar nicht darauf reagiert, überhaupt gar keine positive Selbstbestärkung bei den anderen ausgelöst, sodass sich nie jemand mit dir unterhalten wollte, weil du erstmal halt arm und also aus dir konnte man nichts machen und du keinen Nährboden für diese Diskussion geboten hast, wohingegen ich halt so krass damit aufgewachsen bin, in solchen Momenten dann halt zu nicken und dann meine eigenen Erfolge zu präsentieren sozusagen, aber immer auf eine Art und Weise, die meine Erfolge kleiner macht als die meines Gegenübers. Und das war so witzig, weil nach dieser Begegnung war ich so krass, das war einfach so ein Kindheitsthrowback und das holt auch aus mir so eine andere Person raus, weil, und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, der mein Learning aus dem Leben mit stark narzisstisch anmutenden Personen war, ich halt früh schon als Kind erkannt habe, dass da in den allermeisten Fällen nichts hintersteht, weil wenn man die dann persönlich kennt, wenn man weiß, wie die ihr Leben führen, wie die mit ihren Kindern umgehen und so weiter und so fort, spürt man sehr schnell, wie wenig Selbstwert, wie wenig Substanz dahinter steht,
wie abhängig die von ihren beruflichen...
Ja, wie von externer Validierung die sind. Deswegen jedes Mal, wenn ich jetzt jemanden treffe, auch in unserem Alter, der so von seinem Erfolg erzählt oder der daraus so eine Hustle-Culture-Blablabla-Geschichte macht, das allererste, was ich da empfinde, ist Mitleid. Jedes Mal, ich denke mir jedes Mal, du armes, armes Würstchen, ich weiß, wie klein dein Selbstwert ist, ich weiß, wie wenig echte Persönlichkeit dahinter steckt. Und das ist so krass, weil das ich würde von mir behaupten, ich könnte niemals noch Opfer von so einem Menschen werden, weil ich das sofort erkennen würde, dieses Muster, weil das so sehr Teil meines Lebens war. Das ist schon krass.
Ja.
Und traurig.
Ja. Und da jetzt nochmal darum zurückzukommen, ob der Typ jetzt so ist.
Ja.
So erfolgreich ist.
Nee, genau, das war noch mein Abschluss sozusagen, dass die sich halt krass natürlich selbst darin beweihräuchern. Ja. Also das steigert sich.
Ja, und du musst ja auch überlegen, was hatte der wohl für Eltern?
Ja, genau.
Ja, Generational Wealth ist ja, die Person, ja, es gibt auch Leute, die sind sehr empathisch etc. Papier, aber grundsätzlich eher narzisstisch. Kapitalistisch erfolgreiche Menschen sind eher narzisstisch.
Ja, weil die...
Und die erziehen ihre Kinder dann ja auch so, ja, wie sie sind. Und dann haben die Kinder entweder einen niedrigen Selbstwert, den sie schützen müssen, oder sind überhöht und kommen dann selber auch so weit.
Genau, aber du musst ja deinen exorbitanten Lebenswandel oder das exorbitante Privileg, das sich dein Leben nennt, irgendwie begründen. Also du musst ja sagen, ja, wir haben das verdient. Wir sind aus welchem Grund auch immer besser als andere, um zu rechtfertigen, dass du Pfingsten auf Sylt feierst und da der Geilste bist, weißt du?
Ja.
Und das fördert natürlich krass diese narzisstischen Tendenzen und wird ja auch in anderen dann gesehen. Also wenn du dich da hinstellst, und das war dann zum Beispiel immer meine Mutter in solchen Kreisen, die dann gesagt hat, naja, so toll ist das jetzt ja gar nicht, auch nicht die Veranstaltung. Würde doch viel mehr Spaß machen, wenn wir jetzt XY machen würden. Oder wäre doch viel sinnvoller, wenn man das und das machen würde, wenn sie dann auf so Frau-von-Veranstaltungen rumlaufen musste oder so. Weil immer die Außenseiterin, mit der wollte sich niemand unterhalten, der Partypooper, der ihn daran erinnert, was Menschlichkeit ist.
Ja, das will man dann nicht hören.
Das will dann keiner hören, ne.
Nein, nein.
Ja, plus, dass sie dann auch rausgefunden haben, dass meine Mutter wirklich gar keinen Wert auf so Staatssymbole legt, dann konnten sie sich nicht mal beeindrucken, weißt du?
Ja.
Hat meine Mutter sie immer ausgelacht, weil sie nicht sehr beliebt.
Nein, das mögen solche Leute nicht.
Ach ja, naja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ich bin jetzt mein eigener Mensch, kann mir meinen eigenen Kreis aussuchen.
Und in deinem Büro musst du auch nicht den Dicken markieren, weil da arbeitet sonst keiner außer mir.
Ich bin auch wirklich, bin ich ein Mensch, habe ich jemals den Dicken markiert? Ist das irgendwie meine Persönlichkeit von, habe ich das mitgenommen, was von meinem Upbringing?
Weiß ich nicht.
Bist du es bei mir? Wie stark siehst du meine narzisstische
Ausprägung? Ich bin auch 12 Jahre mit dir gefangen.
Ja, hä?
Ich sehe das nicht, ich bin da deeply verstrickt.
Ja, versuch jetzt
mal. Was ist deine Persönlichkeit ohne mich? Was ist meine Persönlichkeit ohne dich? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Ja, okay, aber dann
schwer trotzdem zu beschreiben.
Wie ist jetzt meine Persönlichkeit? Wie narzisstisch bin ich? Auf einer Skala von 0 bis 10.
3.
Echt?
Keine Ahnung, habe ich mir noch nicht nachgedacht. Jetzt muss ich hier auch schnell antworten, deswegen.
Warte, ich muss nochmal auf die Kriterien gehen. Grandioses Selbstgefühl? Nee. Fantasien, Grenzen, nee. Überzeugung, einzigartig zu sein? Bisschen. Da gebe ich mir ein Ja. Braucht exzessive Bewunderung? Nein. Anspruchsdenken? Würde ich nicht sagen in einem ungesunden Maß, sondern in einem normalen Maß. Würde ich mir ein halbes Jahr geben. Ich habe 1,5 Jahres. Zwischenmenschliche Ausbeutung? Nee, würde ich nicht sagen. Mangel an Empathie? Ja, durchaus. Aber das liegt dann oft daran, dass ich mir denke, habe ich doch vorher gewusst. Neid auf andere? Manchmal, weil mein Selbstwert nicht so brillant ist. Sagen wir 2,5. Arrogantes Verhalten? Ja, nein. Schon. Gegenüber Idioten? Ja, ich denke schon oft, dass ich was Besseres bin, weil andere Leute halt dumm sind.
Ja, aber das, würde ich sagen, ist auch in Ordnung.
Ja, weil du das auch hast. Wenn wir beide arrogant sind. Zumindest in unserem klassistischen Bildungsbürgertum.
Nee, das hat damit nichts zu tun.
Natürlich.
Nee.
Wenn ich nicht gebildet wäre, würde ich das, glaube ich, nicht über andere denken.
Ich kann aber auch, es gibt auch Leute, die jetzt kein Abi und kein Studium haben,
nee,
die
ich sehr ernst nehmen. Nee, das meine ich auch. Es geht mir gar nicht um deren Bildungsstand, ja, sondern um, ganz oft habe ich das eher sogar für Leute, die höher gebildet sind als ich.
Dass das Idioten sind.
Ja. Weil ich mir denke, du hast doch alle Möglichkeiten. Wie kann man dann trotzdem so wenig gute Gedanken haben? Nee, das war nicht gemeint für Leute, die weniger Glück im sozioökonomischen Kampf im Klassenkampf hatten.
Draußen sitzen 3 Steinewerfer.
Ja, die Hunde nerven. Okay, wir haben jetzt auch lang genug geredet. Also Leute, befreit euch aus narzisstischen Beziehungen, auch wenn es eure Eltern sind. Ihr könnt die leider nicht heilen. Schützt euch selber. Wir denken an euch. Ich kenne Leute in meinem Umfeld, denen das so geht.
We see you, we feel you.
We feel you, habe ich ja eben schon gesagt. I feel you personally. Ja, lasst euch nicht von Idioten einen aufschwatzen und wählt nicht die CDU. Scheiß Racists.
Ja, was ist los in Rheinland-Pfalz, Alter? Was stimmt nicht mit euch?
Was ist los auf Bundesebene? Was stimmt nicht mit Inselkopf-Jürgen? Da kannst du jetzt deine Verabschiedung sagen. Das war mein Rant des Tages.
War schon gut.
Musst du jetzt was sagen? Du hast noch kein...
Tschüss, Inselkopf-Jürgen.
Tüdelü.